Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge von Lebenskompass. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst oder dir einige Folgen von mir angehört hast, dann weißt du auch, dass ich eigentlich jeden Montag eine neue Podcast-Folge rausbringe und das tatsächlich schon über 2 Jahre. Ich bin selber total baff, dass ich das durchgehalten habe, aber es hat mir selber so viel Spaß gemacht. Und ganz selten hatte ich mal am Montag keine Zeit und dann habe ich aber auch eine kurze Aufnahme gemacht, dass eben gerade Pause ist. Und jetzt war wirklich, ich weiß nicht, wie viele Wochen gar keine Podcast-Folge da und ich möchte dir ja den Grund dafür nennen, dass keine neue Folge rausgekommen ist. Und erst wie so oft zum Einstieg wieder ein kurzes romantisches Bild, wo ich gerade sitzen darf. Und zwar bin ich wieder in Kaschwa, weil ich war in Deutschland, also in der südtürkischen Küste und sitze hier gerade total schön am hellblauen Meer auf einem Felsen. Das romantische Bild wird etwas getrübt von der Umweltverschmutzung, die hier immer stattfindet, also Zigarettenstummel und Sonnenblumenkernschalen, die die Türken ja immer gern essen, so am Abend, wenn sie auf die schöne Aussicht hier blicken. Ja, und die Kinder sind gerade kurz bei der Oma, so habe ich jetzt einfach endlich mal kurz Zeit, dir so ein Update zu geben, warum eben keine neue Folge rausgekommen ist und was alles passiert ist in meinem Leben. Und ich vermute mal, ich muss die Folge auf 2 aufteilen, weil es für mich einfach so eine gefühlt lange Story ist, die ich mit dir teilen will. Und ich will es deswegen immer teilen, die Sachen. Einerseits ist es für mich so ein bisschen wie ein Tagebuch, wie so eine Dokumentation, auch was so einfach so passiert ist und so meine Auf und Abs besser beobachten zu können. Und andererseits merke ich immer wieder, es ist immer eine ganz große Motivation für mich, dieses Mut machen irgendwie für andere auch, die auch schwere Zeiten haben und schwere Gefühle, wo sie sich vielleicht alleine fühlen. Und so das eben einfach als Mutportal zu nehmen, hey, du bist nicht alleine mit deinen schwierigen Zeiten oder es gibt bei anderen eben auch Auf und Abs. Gerade in dieser Folge habe ich das Gefühl, ich habe oft Wortfindungsstörungen, verzeih mir das. Ich glaube, ich habe wirklich gerade starke Konzentrationsstörungen und fühle mich so, als ob ich mich wirklich nicht gut ausdrücken könnte, weil ich auch einfach sehr am Anschlag bin mit meinen Nerven, mit meinem Nervensystem und oft sehr gestresst bin. Und ich denke, das ist eine Auswirkung davon. Okay, jetzt zurück zur eigentlichen Story, was ist passiert. Und zwar geht es eigentlich da los, dass ich am 18. Juni 40 Jahre alt geworden bin. Und ich habe mich dieses Mal schon auf meinen Geburtstag gefreut, weil ich mir gedacht habe, boah, 40 ist auch jetzt keine kleine Zahl und den möchte ich irgendwie super schön verbringen. Habe dann länger überlegt, ob ich den, wir haben ja diese Villa, die wir vermieten, da wäre sogar ein Pool mit mehreren Freunden dort, aber dann habe ich gemerkt, nee, das ist mir alles dann zu viel Trubel. Entschuldigung, das klingt jetzt alles so luxuriös, hier läuft auch nicht immer alles brillant ab und die Villa gehört nicht uns und Pool klingt geil, aber es steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter dem Ganzen. Das soll nur mal am Rande gesagt sein, weil manchmal hat man den Eindruck, wenn man was von anderen sieht und hört, so, oh, bei mir ist das ganz anders und ganz schrecklich. Und so ist es eben nicht, dass das bei uns alles rosig ist. 40. Geburtstag und dann habe ich mir gedacht, ich möchte das mit meinen besten Freunden hier in Kasch verbringen und dann kamen eben 3 meiner besten Freunde. Wir haben super schön im Café gefrühstückt und ganz, ganz lange philosophiert und über spirituelle Themen geredet und über alles, was uns so im Leben beschäftigt. Und 3 super tolle Powerfrauen waren eben einfach dabei. Und ich habe aber mir für den 40. Geburtstag irgendwie auch so innerlich so eine Intention gesetzt, dass ich da dann nochmals, habe ich auch so ein bisschen immer wieder zu meinem Mann gesagt, zu meiner Freundin, dass ich da dann mein Leben nochmal wirklich leben will, also dass da nochmal was aufblühen soll, vor allem auch so in diesen Beziehungsthemen. Und da bin ich jetzt auch total offen und ehrlich zu dir und habe mir das vorher so ein bisschen überlegt, ob ich so viel Offenheit da reinbringen will, aber ich finde eben, wenn wir Sachen verschweigen und nicht ehrlich darstellen, dann ist es für die anderen vielleicht nur eine halbe Hilfe, weil es dann eben nur wieder die eine Seite dargestellt wird und die andere Seite nicht. Also vielleicht, wenn du den Podcast eben länger hörst, dann weißt du auch, dass wir immer wieder in unserer Ehe sehr große Schwankungen haben und ich immer wieder an meine Endpunkte gekommen bin und gedacht habe, okay, da muss ich jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und raus aus dieser Ehe. Und das war natürlich mit ganz, ganz vielen Ängsten und Schmerzen verbunden, weil ich hier jetzt in Kasch die Schwiegereltern habe, die Familie, die mich unterstützt, mein Mann trotzdem finanzielle Sicherheit einfach reinbringt. Ich habe hier einen Freundeskreis, ich fühle mich super wohl in der Türkei, ich liebe das hier einfach. Und trotzdem habe ich ja immer wieder diese ganz krasse Traurigkeit gemerkt oder diese Verletzungen, die wir uns gegenseitig zugefügt haben, Und genau, und das war halt eben auch so ein Punkt, dass ich gesagt habe, am 40. Geburtstag, hier muss ich irgendwas ändern. Gleichzeitig, vielleicht weißt du auch, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, hat meine Mama seit Jahren schon Demenz, seit ihrem 50. Lebensjahr eigentlich. Und da muss ich jetzt ein bisschen länger ausholen. Meine Mutter war Montessori-Schullehrerin und hat in einer Kleinstadt in der Nähe von meinem Vater, also von unserem Elternhaus, 20 Minuten entfernt, vielleicht kann ich auch einfach die Orte sagen, ist ja auch gar nichts Geheimes, keine Hexenzauberei. In Freising hat sie eine Montessori-Schule damals mit aufgebaut, weil sie eben Feuer und Flamme für diesen Beruf war und die haben von der Pike auf ein Gebäude gesucht und Lehrer gesucht und mein Papa hat ganz viel in dieser Montessori-Schule mit reingebaut, also Podeste für die Kinder, Computerecke, Leseecke, also war wirklich total toll und wir als Kinder waren auch ganz viel in dieser Montessori-Schule mit dabei. Ich selber durfte leider konnte es nicht genießen, diese Ausbildung, weil ich an der normalen Grundschule war, weil meine Mutter dann genau die Lehrerin von meiner Klassenstufe wurde und da haben sie gesagt, das ist vielleicht nicht so sinnvoll. Also das ganze Herzblut meiner Familie ging eigentlich in diese Montessori-Schule rein und meine Mutter wurde dann nach einigen Jahren, ich weiß gar nicht mehr wann, eine Schulleiterin sogar von dieser Schule. Ich war sehr oft, wenn ich krank war, in dieser Schule dabei, in dieser Klasse, habe das geliebt, da in diesen ganzen Regalen diese Spielangebote zu sehen. Vielleicht hast du meine Montessori-Schule von innen gesehen, es ist ja eine ganz tolle Pädagogik, also dieses eben Hilf mir selbst zu tun, ist so dieser Grundansatz von der Maria Montessori. Und das heißt, die Kinder dürfen in der Freiarbeit über 3 Stunden lang selber experimentieren, sich suchen, was sie arbeiten wollen und es selber dokumentieren. Und dann kam es so weit, dass die Eltern der Montessori-Schule gesagt haben, sie wollen auch eine Hauptschule haben, weil die Kinder eben nach den 4 Jahren dann irgendwie in so ein Loch fallen und dann wieder in die Regelschule müssen. Und jetzt war aber keiner wirklich bereit, das Ganze mit aufzubauen, weil es natürlich unglaublich viel Arbeit ist, da erstmal ein Konzept zu finden. Wie kann eine Hauptschule Montessori-mäßig ablaufen? Woher kriegt man das Gebäude, dieses ganze Rechtliche, also du kannst dir vorstellen, was das für ein Rattenschwanz ist. Alle haben aber meine Mutter dazu, also so erinnere ich mich auf jeden Fall, ich war damals auch in Pubertät oder so, animiert, dass sie das eben mitmacht und sie hat gesagt, sie hat eigentlich gar keine Kapazität mehr, weil sie ja Schulleiterin von der Grundschule war und auch noch Lehrerin und dann ihre 3 Kinder hatte und auch zu Hause immer versucht hat, uns eben, was weiß ich, Käse selber zu machen, gesund zu ernähren, viel zu ermöglichen. Also die haben wirklich alles getan, unsere Eltern, dass wir einfach gut aufwachsen, wie die meisten Eltern ja. Es kam aber dann so, dass eben sich keiner bereit erklärt hat. Also hat meine Mutter diese Hauptschule mit aufgebaut, beziehungsweise fast alleine. Und sie hat teilweise wirklich, meiner Meinung nach, 5 Professionen gleichzeitig übernommen. Also die Architektenarbeit, das pädagogische Konzept recherchiert, gleichzeitig Materialien hergestellt, gleichzeitig Lehrer eingestellt, gleichzeitig war sie Friedensstifter zwischen den Lehrern und so weiter und so fort. Also es war ein Knochenjob. Und sie hat sich damit früher oder später in einen Burnout gearbeitet. Also ich erinnere mich noch daran, dass sie dann oft so Weinphasen hatte, meine Mutter, und gar nicht mehr konnte. Und wir haben das aber als Familie auch nicht wirklich erkannt und haben halt dann gesagt, hey, geht wieder. Und dann auf einmal hat sie wieder totale Hochflüge gehabt, also Höhenflüge, sagt man, so viel zu meiner Wortfindungsstörung. Und war super glücklich und hat eben dann in der Nacht gesagt, also ich brauche eigentlich nur noch 4 Stunden Schlaf, weil ich eben so viele tolle neue Ideen habe. Und ich erinnere mich, ich habe sehr schlechtes Gedächtnis immer an meine Vergangenheit, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich damals im Studium für Sonderpädagogik war und in den Semesterferien, wenn ich heimgekommen bin, war ich total interessiert an diesem Aufbau der Montessori-Hauptschule und bin dann mit ihr mit dem Auto nach Österreich gefahren und weiß Gott wohin und habe da eben Montessori-Hauptschulen mit ihr praktisch angeschaut und analysiert, wie machen die das mit dem Konzept und wir haben dann uns viel ausgetauscht darüber, wie man das machen kann. Also diese Montessori-Hauptschule gab es dann. Meine Mutter hat aber das Burnout bekommen, war dann in einer Klinik, also das war auch so eine Vorgeschichte, aber es ist jetzt egal, wie sie zu dem Burnout kam. Sie war auf jeden Fall komplett ausgenockt und dann kam eine ganz starke Depression, wie auch dieses Burnout. Sie war in der Klinik und in der Klinik hat man nach einigen Wochen festgestellt, dass da irgendwas nicht ganz normal ist und man hat eben festgestellt, dass sie Demenz hat. Und ich erlaube es mir auch jetzt hier in dem Podcast hin und wieder Tränen zu weinen, weil mich das alles immer noch sehr berührt, weil es natürlich eine schlimme Diagnose ist, dass die eigene Mutter dann weiß, sie hat jetzt Demenz und sie wird es langsam mitbekommen, wie sie die nächsten Jahre ihr Gehirn und wie sich das einfach abbaut. Und sie hat dann versucht, immer Notizen zu machen von Geburtsdaten, von Verwandtschaft, wie die heißen. Und man hat einfach gemerkt, dass sie immer mehr vergisst und es war ganz schmerzhaft. Mittlerweile ist sie eben, mein Vater hat sie 15 Jahre eigentlich zu Hause sehr, sehr geduldig gepflegt. Also die war jetzt kein Pflegefall, aber sie war halt einfach so eine Naturhexe, die dann meinen Autoschlüssel geklaut hat, das Auto irgendwo in den Wald gesetzt hat oder Feuer gemacht hat. Aber auch immer sehr, sehr, sehr liebevoll dabei. Also nie jemand, der aggressiv geworden ist, da haben wir sehr Glück gehabt. Aber es ging einfach die letzten Jahre nicht mehr, weil mein Vater dann nervlich am Ende war. Und der ist aber einfach noch sehr fit vom Geist her. Der will noch Kultur erleben, der will sehr, sehr sozial sein. Und das ging mit meiner Mama nicht mehr. Schweren Herzens haben wir uns dann eben entschieden, meine Mutter ins Pflegeheim zu geben, also mit weglaufgefährdeten Demenzpatienten, weil sie eben ständig weglaufen und ist uns auch. Und das ist eben geschlossene Anstalt, lass sagen. Also das ist so ein anderes Kapitel, ist natürlich für uns alle mega hart, die Mutter da drin zu sehen. Und sie hat auch sehr krass abgebaut, kann auch rumlaufen und so, aber hat ganz, ganz stark auf den Zähnen rumgebissen, hat jetzt alle Zähne rausbekommen, damit sie da eben nicht mehr so drauf rumbeißt. Und warum erzähle ich dir das jetzt alles als Vorgeschichte? Weil ich das einfach so ein bisschen fügungsmäßig finde. Jetzt kommt es zu meinem 40. Geburtstag. Ich glaube, einen Tag davor oder einen Tag danach, Nagelmännfest, oder am gleichen Tag hat mein Bruder mir geschrieben, dass meine Mutter kurz vor einer Lungenembolie war, die man nicht erkannt hat. Also sie wäre beinahe gestorben, ganz plötzlich. Und sie haben sie aber noch rechtzeitig ins Krankenhaus bringen können. Und sie ist jetzt da eben auf Medikamente und so. Und sie hat es dann eben überlebt. Und das war, einen Tag nach meinem Geburtstag kam dann die Nachricht, glaube ich, dass alles soweit in Ordnung ist. Und gleichzeitig, eine Woche davor, vor meinem Geburtstag, hat die Familie für mich immer mehr Druck gemacht, im positiven Sinne, dass für meinen Sohn, für den 8-Jährigen, für Jona, die Schulbildung hier in Kaschnimmer nicht reicht. Der geht hier auf eine normale Grundschule. Und das ist halt so, ne, die typischen Disziplinmaßnahmen, die man sich so ein bisschen vielleicht vorstellen kann aus einer traditionellen Schule und nur Bucharbeit. Und wir waren, mein Mann und ich haben gesagt, ja, mein Gott, er geht jeden Morgen glücklich, dann passt es schon. Wir haben alle irgendwelche traumatischen Erlebnisse gehabt. Hauptsache, er geht gerne, er hat Freunde. Aber dadurch, dass die Familie, also meine Schwiegermama, die Tante von meinem Mann und die zwei eigentlich so immer wieder gesagt haben, hey, Britta, die Schulbildung reicht nicht, kümmert euch um eine Privatschule, kümmert euch um eine gute Schule, dann legen wir das Geld zusammen und du ziehst nach Fethi oder nach Antalya, was alles ungefähr 3 Stunden von Kasch entfernt wäre. Also wir hätten unsere Familie trennen müssen. Mein Mann wäre hier geblieben in Kasch, hätte unseren Hotelbetrieb weitergeführt und ich wäre mit den Kindern in eine andere Großstadt gezogen. Ich aber dann immer gesagt, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wieder eine andere türkische Großstadt, weil ich die einfach auch gar nicht schön finde und vom Gefühl her war sofort so ein Kloß im Bauch und ich will das nicht. Und dann habe ich so dahin gesagt, naja, dann kann ich mir eher Deutschland vorstellen, weil ja Deutschland schon einige Vorzüge hat. Zum Beispiel sei es für mich die Natur, die Wälder, Fahrrad fahren können. Ja, die Kinder haben viele Freizeitmöglichkeiten, umsonst Freizeitangebote, Museen, was wir immer machen, oder Zoo gehen und so weiter. Und das ist halt alles hier einfach nicht möglich. Und mein Sohn hängt sehr viel am Tablet, weil er eben sonst gar nicht so viele Aktivitäten hat. Jetzt im Sommer können wir halt jeden Tag ja ins Meer gehen, aber das ist dann auch irgendwann ausgereizt. Also habe ich das so dahin gesagt, die Familie hat sofort gesagt, ja, das machst du, schaust. Und für mich war das aber überhaupt nicht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Und ich dachte mir, wenn er jetzt in Deutschland, also einfach umziehen, dass er dann auf eine normale Grundschule kommt und dann eben vielleicht so unglücklich wird wie der Cousin von meinem Sohn, der die Schule hasst vom ersten Tag an leider, der ist in der ersten Klasse und mag es einfach überhaupt nicht. Da wäre mir das Risiko zu groß, alles hier aufzugeben und dann zu sagen, na, jetzt haben wir auch nichts Besseres. Hier geht er wenigstens glücklich und hat seine ganzen Freunde und kann zu Fuß zum Spielplatz und nach Hause gehen. Also ich versuche die Story so ein bisschen kurz zu halten, ja, das hängt natürlich viel noch außen mit dran, aber ich versuche, so, dass du den Kern so verstehst meiner ganzen Überlegungen. Also, normale Grundschule kommt in Frage, dann dachte ich mir, naja, das Konzept, was ich kenne in Deutschland, was ich wirklich sinnvoll und gut finde, Waldorf zum Beispiel kenne ich nicht innerlich, da habe ich nie, also das kenne ich vom Hören und Sagen, aber da habe ich nie gearbeitet oder nie, nie mitbekommen, wie der Alltag da abläuft. Dachte ich mir, Montessori-Schule. Und dann schreibst halt einfach mal, dachte mir, Bayern, schreibst halt mal an alle Montessori-Schulen. Und habe das auch meiner Schwägerin, habe die dann mal so gefragt, wie denn die in Pfaffenhofen ist, bei ihnen in der Nähe. Und hat sie gemeint, ja, das ist total toll, wir waren am Tag der offenen Tür, aber macht da keine Hoffnungen, die haben ewig lange Wartelisten, also das ist unrealistisch. Naja, ich habe dann überall so eine Standard-Mail eben hingestimmt, habe gesagt, meine Mutter ist auch Montessori-Schullehrerin gewesen und Schulleiterin, eben auch unter anderem an die Schule in Freising geschrieben. Obwohl aber eben innerlich auch nie das Bedürfnis war, wieder dahin zurückzugehen, weil für mich ist das alles mit viel alten Schmerzen irgendeiner Weise verbunden, den ich jetzt, wo ich eben auch gerade total drinstecke, wenn du mich vielleicht auf Instagram, wenn du mir da folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich ganz krasse emotionale Höhen und Tiefen gerade habe, weil ich jetzt eben wieder, also so das Ende vorwegzunehmen, nach Deutschland zurückgehe mit den Kindern und auch wieder in meine Heimat stand und genau, und da kommen jetzt ganz viele alte Trigger und Gefühle hoch und ich bin, denke ich, vor 20 Jahren damals weggegangen aus Deutschland, um auch so ein bisschen zu fliehen vor diesem ganzen, ja, was bedeutet es für mich alles, dieses deutsche, sehr regelbefolgende und zusammengezogene und enge für mich. Also da ist so wenig Lebensqualität in irgendeiner Weise auf einer psychischen Ebene da. Was aber vielleicht sehr mit meiner eigenen Story zu tun haben kann. Ja, also ich habe diese Mails geschrieben an alle und es kamen, wie vermutet, überall eben Absagen. Ja, sie können sich auf die Warteliste eintragen und so weiter. Ja. Und dann kam auch von Freising eben die Absage von dieser Montessori-Schule. Und sage und schreibe, einen Tag nach meinem Geburtstag, als meine Mama diesen Fast-Tod erlebt hat, kam nochmal eine Mail von Freising. Frau Barth, Sie haben uns schon mal geschrieben, es hat sich jetzt plötzlich was geändert. Wir haben einen Montessori-Schulenplatz frei für die zweite, dritte Klasse, eine gemischte Klasse. Und mir hat es, jetzt muss ich gleich wieder das Weinen anfangen. Wir haben jetzt alles aufgestellt, Magen umgedreht, weil ich gedacht habe, also ich wusste an irgendeiner Stelle in mir, das ist es jetzt, ich kann dem nicht mehr aus, so ungefähr. Also das ist jetzt so eine Einladung an mich hier, nimmt es an, weil, also die Montessori-Schule, die meine Mama mit aufgebaut hat, ich habe es eben, sie ist mir jetzt gleich die Stimme verschlagen, ich habe es eben so ein bisschen als Zeichen gesehen, als ob sie das noch mit arrangiert hätte, dass ihr Enkelkind jetzt dann so einen Platz bekommt. Jona, mein Sohn, hat immer gesagt, er geht never ever auf eine andere Schule. Er war da total und er ist sehr vehement. Wenn er was nicht will, dann kann man da wirklich auch nimmer dran rütteln oder ja, ihn umstimmen. Und hat gemeint, never ever geht er weg. Und er kann ja eh nicht Deutsch, also er spricht gut Deutsch, aber er kann halt einfach kaum schreiben und lesen. Ja, das geht so einigermaßen. Wie er das schaffen soll, das würde eh nicht gehen. Deswegen war das immer irgendwie auch klar, dass das kaum geht. Jetzt war das aber eine zweite, dritte gemischte, so dass ich mir gedacht habe, boah, das könnte dann echt gut schaffen, weil er würde in die dritte kommen. Da kommen auch Zweitklässler, die eben gerade erst mal lesen und schreiben lernen und so. Also das war auch noch so ein Zufall. Eben genau ein Platz hat sich aufgetan. Ja. Es hat sich irgendwas geändert. Sie haben erst die Absage geschrieben, jetzt auf einmal die Zusage. Freising, das bedeutet, ich brauche nicht erst mehr Wohnung. Mein Papa wohnt 20 Minuten in der Nähe. Ich kann erst mal bei meinem Vater und seiner Freundin im Haus unterkommen. Die ist ein sehr großes Haus, wo ich eben immer im Sommer bei denen bin. Ich könnte erst mal unterkommen. Und also ein Teil von mir wusste eben, ich kann den nicht mehr aus. Ich habe aber auch nicht, und gleichzeitig innerhalb von 4 Tagen eigentlich, hatten wir wieder einen sehr, sehr großen Streit mit meinem Mann, der sehr verletzend für mich war, der mich wirklich wieder in meinen Wurzeln praktisch erschüttert hat, was er da zu mir gesagt hat. Und ich habe dann auch so einfach dahin gesagt, ja, wir hätten einen Schulplatz in Deutschland, so nach dem Motto. Es war so ein bisschen aus der Not heraus, so eine Drohung. Und dann kam auch seine Antwort so, auch so ein bisschen drohungsmäßig, ja, wer meinst, wer das finanziert oder wie das gehen soll und so. Und dann hat sich nochmal alles für mich umgedreht, weil ich gedacht habe, okay, jetzt bist du in der Phase, wo viele Frauen einfach total leiden, die wollen aus der Ehe raus und vielleicht auch sogar in einer binationalen Ehe. Und der Mann stellt sich vielleicht, oder kann ja auch die Frau sein, stellt sich dem entgegen und du hast jetzt nur noch Anwaltsstreit und kriegst die Kinder nicht aus dem Land und es wird alles horrormäßig. Also es hat sich einfach alles horrormäßig angefühlt und ja, ohne Ausweg. Und ja, zumal ich ja selber auch Lehrerin bin, Sonderpädagogin, und ich habe auch das Ref fertig gemacht, wo meine Eltern damals sehr gedrängt haben, wo ich auch dankbar bin und gesagt habe, nimm wenigstens das Zertifikat mit, tu das in deine Tasche und dann kannst du ins Ausland gehen. Und habe aber auch, also wollte nie wieder in diesen Lehrerberuf zurückgehen. Wir haben ja hier oft auch Leute angeboten, mach doch das wieder im Schuldienst und so weiter. Und ich wurde da, glaube ich, so retraumatisiert mit diesen verhaltensschwierigen Kindern in der erziehungsschwierigen Schule, oder wie es auch mittlerweile heißt, Entschuldigung für die Begriffe, die nicht immer ganz korrekt sind. Das war für mich psychisch so anstrengend, dass ich gesagt habe, oh, nie wieder da zurück. Ich hoffe, du kannst den roten Faden noch so erkennen. Also, stehen geblieben sind bei meinem Mann diese Reaktion und bei mir, alles hat sich umgedreht. Und das Einzige, was ich noch machen konnte, dass ich dieser Frau, sie hat gesagt, ich soll mich bitte bis Freitag entscheiden, innerhalb von 2 Tagen entscheiden. Und es war natürlich, das war mir klar, dass das unmöglich ist. Und ich habe dann bloß ihr so richtig automatisiert zurückgeschrieben, gar nicht im Gefühl irgendwie, ich lebe in der Türkei, die wusste es alles nicht, bin seit 11 oder fast 12 Jahren hier, es ist für uns eine riesengroße Lebensentscheidung, könnte ich bitte ein bisschen Wartezeit haben. Und ich habe auch gefragt, warum sie mir den Platz anbietet. Ah, das habe ich erst später gefragt, aber das ist auch noch spannend, weil ich eben gedacht habe, wegen meiner Mutter, weil ich halt den Namen erwähnt habe, dass die vielleicht die noch kennen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie gibt mir bis Freitag Zeit, was aber auch nur 4 Tage eben noch waren. Wie gesagt, 2 Tage konnte ich das eigentlich gar keinem sagen, außer meinem Mann, diese Drohung da im Streit. Und Schwiegereltern habe ich es auch nicht gesagt, weil ich Angst hatte gleichzeitig, wenn ich irgendwie sage, dass ich so einen Lebensplan habe, so, also obwohl sie mich ja auch so ein bisschen gepusht haben, das, was zu suchen, dass es auch so ein bisschen mit der Ehe vielleicht zusammenhängt, dass die eben mir den Weg in Anführungszeichen versperren und sagen, Wie stellst du das vor? Wie stellst du das finanziell vor? Die Lira steht total schlecht. Es kann mich keiner finanziell unterstützen. Mit Arbeit, mit zwei Kindern wird alles schwierig und so. Also, dass die und die Schwiegermama, Lili nennen wir sie immer ganz liebevoll, die liebt einfach ihre Enkelkinder über alles. Und die hat mir oft gesagt, sie definiert sich eigentlich, was auch nicht gesund ist, über ihre Enkelkinder. Ja, also, die würde sie, die, wenn sie einen Tag die nicht sieht, dann ruft sie schon dreimal an, ob wir wieder kommen und so weiter. Und das wäre für die tödlich gewesen. Ja, also deswegen habe ich denen das erst auch nicht sagen können und hatte auch sehr viel Angst und habe es aber dann am dritten Tag, als wir im Bücherladen von meiner Schwiegermutter saßen, eigentlich so ein bisschen nebenher gesagt. Das hat sich alles so ein bisschen, und da bin ich immer noch in der Phase, ich mache immer Schritt für Schritt, ja, es entwickelt sich alles so. Ich habe es einfach dann ausgesprochen, weil der Impuls, wenn man so nachgespielt kommt, der Impuls, dass ich sagen will, dass ich so eine Mail bekomme oder nicht. Dann habe ich es ausgesprochen und habe dann wieder, konnte ja eh nichts machen, mich dem einfach hingegeben, was passiert. Und wir sitzen im Garten bei der großen Hitze, Jonas auch dabei, spreche es aus und meine Schwiegermutter, anstatt das zu boykottieren, hat eine Reaktion abgegeben und hat gesagt so, also sich mega gefreut und war und hat dann nur so gemeint, boah, meine ganzen Gebete würden erhört. Genau das habe ich mir für Jonas gewünscht, was Besseres gibt es gar nicht, das sagst du sofort zu, das ist genial und so. Und also ich war überhaupt nicht überzeugt davon, wie du heraushörst. Und sie hat aber dann wirklich innerhalb von 15 Minuten Jona und mich mit überzeugt. Und jetzt ist Jona noch so der neckte Batzen. Ja? Ich habe gedacht, Jona, wie gesagt, never ever können wir den überzeugen, weil der einfach standhaft ist. Der will nicht nach Deutschland. Der ist jeden Urlaub, wenn er in Deutschland war, hat er seinen Papa vermisst. Die ersten zwei Wochen hat er fast jeden Tag geweint, weil er zu seinem Papa will. Und ja, und das dachte ich. Und das hat er dann auch eben, hat Lili halt so auf ihn eingeredet. Und Jona hat eben sofort gesagt, nein, ich gehe da niemals. Und damit ist die Diskussion beendet. Und sie hat dann so viel geredet, hat gemeint, Mensch, die Türkei geht in den Bach runter, alle Leute wollen hier versuchen, alles Geld zu sparen, um eben ihr Kind wenigstens auf irgendeine mittelmäßige Privatschule in der Türkei zu geben. Und du sagst da nein und da hast dann Naturunterricht und im Mikroskop kannst arbeiten. Und hat er da dann so auf ihn eingeredet, obwohl sie nicht einmal die Schule richtig von innen kannte, nur das, was ich erzählt habe von meiner Mama öfters und so, da waren sie immer begeistert. Und hat dann eben total auf ihn eingeredet und hat mich damit mit überzeugt, ja, in diesen 15 Minuten. Dachte ich so, sie hat eigentlich recht. Also eine Zukunft in der Türkei ist einfach gerade wirklich schwierig. Die Leute wollen alle weg oder schauen, dass sie irgendwie nur einigermaßen Zukunft für ihre Kinder hinbekommen, weil einfach der Lira so schlecht steht. Die politische Lage, verfolgst du es ja bestimmt irgendwie auch, so schlimm ist. Und es war so für mich auch so, boah, ja, ich habe diese Möglichkeit, ich habe die Pässe zum Glück, so traurig das ist mit dieser ganzen Weltlage. Für die Kinder und für mich, ich kann jederzeit dorthin gehen und ich würde jetzt Nein sagen, nur aus Angst heraus. Also innerhalb von 15 Minuten gefühlt hat Jona auf einmal von einem ganz klaren Nein, war er da gesessen und hat dann gesagt, okay, dann gehe ich. Und damit war die Diskussion beendet. Und seit dem Tag an hat Jona nie wieder das in Zweifel in Frage gestellt, sondern er ist jetzt in Deutschland gewesen, auch ich nehme es mal vorweg. Er durfte einmal hospitieren an der Schule schon, er war super glücklich, er hat gemeint, er will das unbedingt machen, er geht auf keinen Fall mehr nach Kasch zurück und so weiter. Es hat sich alles in diese Richtung gefügt. Also, Lilly war auf einmal überzeugt, eben meine Schwiegermama. Jona war auf einmal auf der Seite. Ich war irgendwie so, dann hat sie gesagt, wir rufen jetzt gleich die Emine an, die Tante, sagen der das. Und dann dachte ich, oh, die ist immer sehr auf Finanzen bedacht und rechnet es einfach, kalkuliert es sehr schnell durch, wie mein Mann auch, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dachte eben, die sagt sofort, ja, wie stellt ihr euch das vor, das geht finanziell überhaupt nicht. Jetzt haben wir die angerufen, die war auch begeistert und hat gesagt, wir sollen sofort nach Hause kommen, wir diskutieren das alles auf dem Balkon. Und sie hat sofort einfach so, es rührt mich auch so Zucker, weil so viele Schwierigkeiten ich auch mit dieser anderen Kultur hatte, mit diesen anderen Vorstellungen, mit der Familie hier ankommen und Wertesysteme so krass unterstützen, sind die halt einfach... ja, gerade in jeder Hinsicht und so sehr schätze ich das und so sehr dankbar bin ich. Ja, und, haben halt, und die Emine hat dann eben sofort gesagt, ja, dann verkaufe ich das Grundstück, was ich in den Berg noch habe und da können wir gucken und da, ich kann schon mal so und so viel im Monat euch schicken, dass ihr am Anfang über die Runden kommt. Also hat auch sofort positiv reagiert. Auch hier war meine Angst, dass das alles nicht klappt, positiv. Dann haben sie eben gefragt, was denn Uno gesagt hätte, mein Mann. Und ich habe gesagt, ja, der hat sich eben eher so dagegen gestellt. Und dann haben sie gemeint, mach dir keine Sorgen, überlass es uns. Wir holen ihn jetzt heute Abend, der soll dazukommen, wir reden mit ihm. Wir waren aber noch sehr im Streit, also sehr negativ gegeneinander. Der kam dann eben am Abend eigentlich sehr, ja, noch wutgeladen, auch so wie ich auch so ein bisschen. Oder ich war am Boden, ich war voller Ängste mit verzweifelt, Angst, gleichzeitig eben so euphorisch, dass sich da wieder was Neues ergibt. Und er kam dann eben dazu und wir saßen alle mit der Familie zusammen und er war auch innerhalb von einer halben Stunde überzeugt und hat gemeint, ja, es ist wohl das Beste für alle oder für Jona erstmal, dass er wirklich da eine gute Schulbildung bekommt und wir können es uns leisten. Und ja, das wäre wohl ein guter Schritt. Der ist da auch immer sehr strategisch und planerisch eigentlich mehr als ich. Ich verlasse mich mehr auf mein Gefühl und er überlegt das sehr logisch. Und das passiert eben alles innerhalb von 3 Stunden. Also innerhalb von 3 Stunden war dann diese Entscheidung durch, oder 3 Stunden, das ist 4, das ist 5 sein. Ja? Es war innerhalb von ein paar Stunden, war mein komplettes Leben ja, auf den Kopf gestellt eigentlich. Gleichzeitig war natürlich ganz viel Trauer und Tränen da die nächsten Tage und sind es jetzt immer noch ganz, ganz viel, weil mein Mann halt auch ehrlicherweise gesagt hat, ja, Jona, den kann ich immer wieder sehen und der vergisst mich nicht, aber die Kleine, die Lia, die ist jetzt 2,5, die lernt gerade erst Türkisch, die baut gerade ganz zuckersüßen Kontakt zu ihrem Papa auf und liebt ihn über alles, wie halt Mädchen da eher sind, also Jona ja auch, und läuft ihn dann in die Arme und so weiter. Und es war halt für Uno, der hat von Anfang gesagt, ganz klar, er geht nicht mehr nach Deutschland, weil er fällt da jedes Mal in der Depression auch und er kann sich auch mit 40 nicht vorstellen, dass er wieder ein neues Business aufbaut, weil er das eben auch in seinem Leben schon immer wieder gehabt hat, von null anfangen. Und jetzt haben wir hier so ein super laufendes Business und er liebt es so, er liebt Cash. Er kann sich nicht vorstellen, da nach Deutschland ganz umzuziehen. Aber wir haben dann sofort überlegt, wie wir es machen, dass wir uns eben in Ferien, in jede Schulferien hierher kommen und mein Mann im Winter, wenn er dann Villa Mola unsere Vermietungen schließen kann, oder jetzt gerade schauen wir nach Ersatz, dass das im Winter jemand offen hält, dass er dann 2-3 Monate am Stück zu uns kommt und uns besucht. Ja, so waren die Überlegungen und jeder hat dann die Trauer anders erlebt, ja, und erlebt sie auch immer noch anders. Also ich bin halt von Anfang an und durchgängig eigentlich immer wieder an dem Punkt, wo ich am liebsten alles aufgeben würde und sagen würde, ich mache den Schritt rückgängig. Und bleib hier in der Türkei. Und ja, meine Schwiegermutter hat es dann erst 2 Tage später, die war so euphorisch, die hat es dann erst 2 Tage später erwischt, als sie die Spielsachen schon so ein bisschen sortiert hat. Da hat sie es dann voll zusammengehauen und musste ganz viel weinen. Die hat aber jetzt, Entschuldigung, dass ich hier so viel weine, aber das gehört auch dazu. Die hat aber jetzt den Plan, den ich auch sehr schön finde, dass sie eben Visum hat, jetzt ihren Pass beantragt, und Visum wollen wir beantragen, dass sie immer wieder kommt und lange bleibt bei uns und uns unterstützt. Ja, und mein Mann will jetzt dann auch Visum beantragen für den Winter, und ich habe dann, als mir so ein bisschen stabiler war, eben mit der Schulleiterin ein Gespräch gehabt, die war auch sehr, sehr nett, es hat sich alles so gut zugespielt irgendwie und hat gemeint, sie müssen uns gar keine Sorgen mit der Sprache machen, die 2-3 wäre super für Jona, das klappt alles, und auch so wegen psychischer Situation von Jona werden sie das in der Klasse, im Klassensystem berücksichtigen, dass eben der Papa jetzt gleich nicht dabei ist und so weiter. Übrigens mit meinem Mann, das hat sich jetzt auch ja total zum Schönen eigentlich hingewendet. Ja. Wir haben dann nach diesem Streit oder nach diesem Ding, ist er dann in eine ganz tiefe Trauer gekommen und hat erst gesehen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir jetzt nicht mehr da sind, und hat dann eben diese ganze Trauer spüren dürfen, was eigentlich die ganzen Jahre da auch immer wieder an Verletzungen da war, und dass er das eigentlich gar nicht wollte, und hat sich sehr, sehr ehrlich mir gegenüber gezeigt und sich bereit erklärt von selber, dass er das selber nochmal therapeutisch auch schaut und wie er das alles gestalten will. Und jetzt gerade sind wir eben zu Besuch da und es zeigt sich wirklich, dass es sehr, sehr schön und harmonisch gerade läuft und wir wieder so ganz viel zueinander finden auf einer anderen Ebene. Ja, das ist aber vielleicht so eine Big Story, die nebenher ein bisschen schwer zu erzählen ist, aber so vielleicht für dich so von außen, dass es eben das sich sogar auch wieder gefügt hat und eingerenkt hat gerade. Und es hätte auch anders laufen können. Also wir haben dann in den nächsten Tagen meinem Papa, der war auf Norwegen-Reise, Bescheid gesagt. Der ist erstmal auch aus dem, wie sagt man da, aus allen Sternen gefallen, aus dem Himmel gefallen, aus allen Sternen, du weißt, was ich meine. Aus den Schuhen gefallen. Oh, ja, so viel zu meinen Deutschkenntnissen, die ich jetzt auch wieder auffrischen darf in Deutschland. Dann habe ich meine Brüder angerufen und meine Schwägerin war sehr süß und unterstützend, auch danke an der Seite, weil in dieser Phase, und das merke ich auch immer wieder, wenn ich jetzt immer noch den starken Wunsch habe, andere zu begleiten, ganz egal, was in einem Leben ist, es ist so wichtig, dann in so einer dünnhäutigen Phase, dass man einfach Leute hat, die ihn halten und stützen und den Raum halten und sagen, hey, du bist genau richtig, so wie du bist, und wir schaffen das zusammen, ja, wir sind da für dich als eine Stütze. Und das hat eben meine Schwägerin mir gespiegelt, dass sie nicht irgendwie es angefangen hat zu hinterfragen, ja, und wie klappt dann das und wie wollt ihr es finanziell und wie wollt ihr Wohnung finden, sondern erstmal ganz liebevoll mir dieses Vertrauen gegeben hat, wir sind für dich da und wir machen das zusammen, wir rocken das und wir schaffen das, ja. Und das tut unglaublich gut in so einer Phase. Also da ist ja jeder anders, was er für Ressourcen hat. Ich merke, wir sind ganz stark in dieser Phase, und das habe ich auch bei Instagram immer wieder geteilt, dass es für mich eine unglaubliche Ressource ist, Familie und Freunde, also wirklich einfach diese Sorgen und Ängste zu teilen und dann zu sagen, hey, was kannst du mir mitgeben, was kannst du mir auf dem Weg mitgeben, wie ist dir in schlimmen Phasen gegangen, wie hast du dir Halt gegeben? Also ich kann nicht gut alleine sein, ja, das mache ich auch wieder ganz viel in alte Gefühle reingehen, die hochkommen, zum Beispiel depressive Gefühle kamen mir ganz, ganz schlimm hoch. Dann habe ich auch, also so Lösungsvorschläge jetzt auch für dich vielleicht kurz hier, war eben einerseits Homöopathie, mich wieder emotional zu stärken, weil ich für keine harten Hämmer bin, aber alleine hätte ich es auch nicht geschafft, ohne irgendwas. Homöopathie war für mich das Gefühl, also ich halte meine ganz, ganz starken depressiven Gefühle halte ich kaum aus, auch wenn ich viel mich hinsetze und wirklich da reinfühle, das innere Kind anschaue, versuche das zu halten, sagt, es geht wieder vorbei, ich bin da für dich, oder eben mich mit Freunden austausche oder viele schöne Dinge versuche zu machen, aber trotzdem ist es sehr, ja, und ich muss ja auch für die Kinder dann gleichzeitig da sein, ne? Sehr emotional anstrengend, und ich will dann irgendwie eben auch einigermaßen stabil sein und nicht den ganzen Tag heulen, weil die Kinder haben das sehr, sehr viel mitbekommen, wie viel ich geweint habe und wie viel Ängste ich hatte und immer noch habe. Und das belastet dir natürlich auch, die Mama immer wieder zu sehen, obwohl ich auch eben immer wieder das formuliert habe, dass es eben okay ist und normal ist, dass man auch weint und dass das auch sein darf, wenn man Angst hat und Trauer hat und ja, dass es eben ein Teil vom Leben ist und dass das nicht unterdrückt werden muss. Ja, und vielleicht so ein bisschen das Ende vorweggenommen. Ich überlege gerade, welche Details ich noch nicht erzählt habe. Also wir waren dann wirklich in Deutschland, wollten eigentlich 2 Monate im Sommer eh kommen zu Besuch. Jetzt sind wir 1 Monat dort gewesen und es ging jetzt natürlich los mit Wohnungssuche und drückt mir da die Daumen. Ganz vielleicht hat sich da auch was gefügt. Mein Papa hat einen Freund, der ein Haus gekauft hat vor Jahren, und da waren 2 Wohnungen frei, sogar in Freising, also in dieser Stadt, wo ja die Schule auch ist, und das ergibt sich vielleicht gerade, also diese 2 Mieter hat er eh rausklagen müssen, weil er das ganze Haus renovieren wollte, aber sagt er, will die nächsten 1-2 Jahre kann er sich das gar nicht vorstellen, das zu renovieren, weil er eben keine Zeit hat, aber die Wohnungen wollte er eh leer stehen lassen, und vielleicht können wir die eine davon haben, weil es ist sehr, sehr schwer, eine Wohnung zu finden und auch eine günstige Wohnung zu finden. Also ich schaue jeden Tag, aber kommt irgendwie nichts richtig. Also das wäre total traumhaft, und das wäre mit Garten und so weiter. Ich habe es von drinnen sogar noch gar nicht gesehen. Ich hoffe einfach nur, dass es die richtige Wohnung ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass es mit anderen Menschen zusammen ist, so dass man sich gegenseitig ganz viel unterstützen kann, weil das ist einer meiner ganz, ganz großen Ängste, dass ich erstmal alleinerziehend bin und einerseits arbeiten muss und aber mit 2 Kindern, und ich kenne mich als Mama, ich bin eine sehr liebevolle und zugewandte Mama, aber ich komme auch sehr schnell immer an meine Grenzen und werde dann, wenn ich vor allem emotional stabil bin, kann ich schnell sauer werden mal auch und den Kindern ungerechte Sachen an den Kopf werfen und brauche einfach viel Unterstützung von außen, die mir viel Freiraum geben, dass ich mich wieder auftanken kann. Also so Sachen wie jetzt diesen Podcast aufnehmen, das ist auch einfach eine ganz ehrliche Facette in meinem Leben. Auch wenn ich gern manchmal die perfekte Mama wäre, die immer geduldig ist, aber das, glaube ich, gibt es einfach nicht. Also das muss ich aber erstmal so alleine stemmen, in Anführungszeichen. Und auch das versuche ich mir gerade ganz viel die Kraft zu holen und zu sagen, ich darf auch hier mein Mantra spielen lassen, es darf leicht gehen, es darf schön gehen. Ich muss mir keine Horrorszenarien ausmalen, wie ich alleine mit den 2 Kindern sitze, schreiend in der Wohnung, weil ich einen Anfall kriege, sondern ich darf mir ausmalen, dass ich mir ein ganz tolles neues Netzwerk aufbauen, vielleicht von anderen Müttern, wo man sich gegenseitig unterstützt, oder dass ich wirklich, das wäre jetzt so mein Traum, eine Wohnsituation für den Bauernhof oder so mit anderen Familien zusammen, wo man sich eben einerseits eine geile Heil-Community aufbaut und andererseits aber sich gegenseitig auch unterstützt in allen Belangen. Ja, so viel zu meinen Träumen und Visionen auch. Ich versuche gerade ganz viel in diese Visionskraft zu gehen. Musste aber auch dazu sagen, dass ich das die letzten Wochen nicht einmal annähern konnte, weil ich eben einfach so getriggert von allem war und so in dem Angstmodus, dass ich gerade geschaut habe, dass ich jede Minute so über Wasser mich halten kann, so ungefähr. Und jetzt langsam geht es wieder, und erst jetzt langsam habe ich eben diese Kraft, dass ich wieder sage, hey, da ist doch auch ein Teil von mir, der sich so viel erarbeitet hat die letzten Jahre und der so eine spirituelle Anbindung hat, also der glaubt, dass da was Höheres ist, was Sinn gibt, der glaubt, dass da Kraftwesen sind, die einen unterstützen, der glaubt, dass da eine Seele ist, die eigentlich schon den Plan hat, die dir hilft, die dir den Weg nur ebnet. Und vielleicht, das zeigt sich so auch ein bisschen aus dieser aus dieser Geschichte, die ich dir gerade versucht habe, so zu erzählen, dass dieses Hingeben manchmal sehr gut ist, weil sich dann manchmal auch alles einfach fügen darf oder ja, fügt und man gar nicht immer alles kontrollieren muss oder kann. Ich bin sehr gespannt, wie es die letzten Wochen weitergeht, weil ich war dann auch in der Montessori-Schule eben mit Jona und war total glücklich, als ich in der Schule war und beim Hospitieren und habe gesehen, dass da Aushänge sind für Lehrstellen. Habe mit denen geredet und die suchen händeringend Lehrkräfte. Jetzt würde ich da wahrscheinlich auch eine halbe Stelle bekommen, das ist jetzt noch nicht ganz sicher. Gleichzeitig suche ich für Lia natürlich einen Krippenplatz im gleichen Haus an der Montessori-Schule. Gibt es auch eine Krippe und die nehmen aber nur Kinder auf, wenn man eben dort arbeitet. Aber die arbeiten auch mit der Schule zusammen. Jetzt hat die nette Krippenleiterin gesagt, ja, ein Platz wäre noch frei, wenn sie jetzt in den nächsten 1-2 Wochen keine Bewerbung reinbekommt für eine Erzieherin, die auch den Krippenplatz braucht, dann würde ich den bekommen. Und dann könnte ich eben meine beiden Kinder unterbringen in der Einrichtung. Ich könnte erstmal arbeiten, eine Halbtagsstelle. Und meine große Vision ist, dass ich dann wirklich die andere Zeit noch nutzen kann, um trotzdem weiter an meiner großen Vision zu bleiben, dass ich mir mein eigenes Business aufbaue und selbstständig arbeite und Menschen begleite, traumasensibel begleite einfach in verschiedensten Lebenssituationen. Und ich hoffe, dass diese ganze Lebensphase, die bei mir jetzt so stark triggerig war und so stark emotional war und immer noch ist, dass das einfach eher eine Hilfestellung für mich war, damit ich noch mehr Empathie aufbringen kann für Menschen, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Vielleicht an dieser Stelle ein ganz großer Wunsch und eine ganz große Bitte an dich, wenn du dir das anhörst. Ich merke immer wieder die letzten Wochen, dass ich so starkes Bedürfnis habe, immer mal wieder zu hören, wer sind denn eigentlich meine Hörer? Wer hört sich das an? Mit welchem Fokus hörst du das an? Was gibt dir das? Was denkst du dir dabei? Und ich kenne es für mich selber, ich höre mir tausende von Podcasts an und so, aber nehme mir nie die Zeit, da mal irgendwas zu schreiben. Und deswegen hier die ganz, ganz große Bitte, nimm dir bitte, bitte die Zeit, ich schreibe mir eine Mailadresse drunter oder auch auf Instagram, wenn du Instagram nicht benutzt, und schreib mir eine Zeile, 2 Zeilen, einfach wer du bist, ganz kurz, warum du es anhörst oder was dich berührt hat oder was dich nicht berührt hat, ganz egal, was es ist. Das wäre für mich eine ganz, ganz große Unterstützung, einfach mal zu hören, wer sind denn eigentlich meine Hörer und was geht in denen vor? Und das würde mich total, glaube ich, nach vorne pushen. Also vielleicht auch so dieses, dass ich mir das, wie ich ja schon gesagt habe, ich versuche mir bewusst meine Ressourcen zu holen, ja, mir Freunde zu holen, schauen Dinge, die mir gut tun. Und das erlaube ich mir jetzt an dieser Stelle, das wäre eine Ressource, die mir auch wirklich gut tun würde, einfach mal zu hören, wer sind denn meine Hörer? Was treibt dich voran? Warum hörst du dir vielleicht den Podcast an oder einen anderen oder mehrere? Und unterstütze mich da bitte. Ich erwarte keine finanzielle Unterstützung. Es ist einfach nur eine kurze Zeit von dir, die du da reinsteckst, um mir da irgendwie so ein bisschen diesen Rückenwind zu geben. Das ist gut, was du da machst, oder das hilft mir, oder mach weiter, oder was auch immer da von dir gerade rausfließen will, aus deinem Herzen kommen will. Genau, gerne natürlich auch Fragen, und ich denke, dass es jetzt erstmal mit der Story soweit reicht und ich halte dich auf dem Laufenden, wie das Ganze weitergeht. Ja, danke für dein Vertrauen und fürs Zuhören und ganz viel Mut von meiner Seite auch für deine Lebensprozesse. Und ich weiß, dass es in diesem Jahr bei sehr vielen Menschen sehr, sehr extrem sein kann, sei es Krankheitstrigger. Auch die habe ich übrigens, richtige Todesängste, dass ich Darmkrebs habe, das ist noch so am Rande erwähnt. Das war auch ganz, ganz schlimm. Ist auch immer noch, ja, dass ich diese Trigger habe. Also da hat jeder seine eigenen Baustellen. Tod, Krankheit, Umzüge, Jobwechsel. Da bist du nicht alleine. Ich glaube, das ist wirklich energetisch in diesem Jahr sehr, sehr extrem, dass wir da ganz viele Schatten in uns liebevoll integrieren dürfen. Okay, 40 Minuten. Wenn das nicht magisch ist, 40. Geburtstag. Hier begann die Story und hier endet die Story erstmal. Bis dahin, alles Liebe, deine Britta.